HR Info. Himmel und Erde.
Mit diesen Themen in der kommenden knappen halben Stunde und Klaus Hofmeister am Mikrofon. 95 neue Thesen, die Online-Diskussion hessischer Schüler im HR. 50 Jahre Gemeinschaft St. Egidio, ihr Kampf für menschenwürdige Fluchtwege. Und unser Sonntagsthema, die verkehrte Welt, warum es gut ist, ab und zu die Welt auf den Kopf zu stellen. Im Lutherjahr haben sich hessische Schulen in einem Projekt mit eigenen ethischen und religiösen Thesen beschäftigt. 95 neue Thesen hieß das und das Ergebnis in Form von Videopräsentationen haben sie am Freitagvormittag in der Goldhalle des Hessischen Rundfunks vorgestellt. Im Anschluss gab es eine Live-Diskussion über 3 der 12 Thesen. Die Diskussion wurde auch im HR-Fernsehen und im Internet ausgestrahlt. Vajas Tavrianos war dabei.
Jogginghosenträger sind asozial, so lautet eine der 95 neuen Thesen, über die am Vormittag im Foyer vor dem HR-Sendesaal diskutiert wurde. Eine provokante These, auf die es keine eindeutige Antwort gibt. Klar ist, Kleider machen Leute und manchmal werden Schüler auch gemobbt, wenn sie vom aktuellen Dresscode abweichen. Oder Lehrer verwirrt, wenn Mädchen mit ultrakurzen Hotpants oder tiefem Ausschnitt in die Schule kommen. Kleidung hat auch etwas mit Respekt und Feingefühl für den anderen zu tun, kommt dann in der Diskussion heraus.
Wenn wir jetzt hier auf Projekttagen gehen, fände ich es halt nicht so angebracht, eine Jogginghose zu tragen. Und da frage ich mich dann, wie sich mein Gegenüber fühlt, also hier mit einer Jogginghose quasi dann aufzutauchen.
Ein besonders heißes Eisen, Hasskommentare in sozialen Netzwerken. Denn verbale Schläge tun mindestens genauso weh wie richtige. Verschiedene Strategien werden auf dem Podium diskutiert, wie Schüler damit umgehen können. Für viele ist es nicht einfach.
Also wenn ich jetzt so einen Hass abbekommen würde, einfach ignorieren. Aber wenn man das nicht kann, wird es dann schon schwierig.
Soziale Netzwerke spielen eine große Rolle für die Schüler. Das Smartphone ist für die meisten ein unersetzlicher Partner. Bei der Frage nach Verzicht geben die Schüler zu, dass es schwer ist, auf die permanente Erreichbarkeit und andere Möglichkeiten ihres Handys zu verzichten.
Ich finde, irgendwie Verzicht ist unnötig, weil ja, man sollte es eigentlich genießen. Also ich könnte mir vorstellen, auch mal vielleicht eine längere Zeit kein Handy benutzen, aber ich würde es nicht tun.
Die Präsentation der 95 neuen Thesen wurde auch durch die Betreuung von HR-Mitarbeitern ermöglicht. Kameraleute, Onliner und Radiomacher haben den jungen Leuten bei der Herstellung ihrer Videos mit eingespielten Interviews und Filmclips geholfen. Das war eine ganz neue Erfahrung, sagt diese Schülerin.
Ich wusste nicht, was eine Pageflow ist. Ich wusste nicht, wie man ein richtiges Interview führt mit Personen und wie man das vorbereitet, wie man die Fragen stellt und wie man das auch aufnimmt. Und das war schon ziemlich spannend zu sehen, wie das überhaupt geht.
Egal mit welchem Thema sich die jungen Leute beschäftigt haben, es war für sie eine intensive Auseinandersetzung mit den Problemen und Fragen des Alltags, für die oft keine Zeit da ist.
Das war halt mal eine schöne Abwechslung zum normalen Unterricht. Und ich fand halt, man hatte nie Langeweile. Es gab immer neuen Erfolg oder neue Sachen, die einem Spaß gemacht haben.
Man hat auch wirklich gemerkt, dass durch diese Arbeit der Zusammenhalt der Gruppe oder der Klasse auch gestärkt wurde. Und zum Beispiel für mich war es gar nicht klar, dass sich halt so viele damit halt auch beschäftigen, nicht nur wir.
Das Projekt 95 neue Thesen ist in Zusammenarbeit mit dem Hessischen Kultusministerium und dem HR entstanden. Neben Intendant Manfred Krupp zeigte sich auch Kultusminister Alexander Lorz heute beeindruckt von den Ergebnissen.
Ich fand insbesondere die letzte Diskussion über die Frage von Verantwortung, Umgang mit Hate Speech, das hat doch gezeigt, dass es etwas, was die jungen Menschen wirklich bewegt und wo sie auch nach Strategien suchen, um eben damit umzugehen, das aber auch von dem Willen getragen ist, eben so toll und wer da sonst so unterwegs ist, auch möglichst aus dem Netz oder aus der eigenen Sphäre fernzuhalten.
Unter den neuen kirchlichen Aufbrüchen in der katholischen Kirche hat sich die Gemeinschaft St. Egidio inzwischen einen weltweiten Namen gemacht. Vor 50 Jahren gegründet, widmet sie sich ausgehend von Rom und dem römischen Stadtteil Trastevere inzwischen weltweit der Arbeit für arme Menschen. Außerdem hat sich in der überwiegend von Laien getragenen Gemeinschaft St. Egidio eine diplomatische Friedensinitiative herausgebildet, die bereits einige wichtige Friedensschlüsse zwischen verfeindeten Gruppen und auch Staaten vermitteln konnte. In jüngster Zeit hat sich St. Egidio an der Seite der evangelischen Kirchen in Italien für menschenwürdige Fluchtwege von Flüchtlingen eingesetzt. Jan-Christoph Kitzler berichtet über dieses jüngste Stück praktischen Engagements der Gemeinschaft in ihrer nun 50-jährigen Geschichte.
Der 3. Oktober 2013 war der Tag, der das Fass zum Überlaufen brachte. An dem Tag war vor der Mittelmeerinsel Lampedusa wieder mal ein Flüchtlingsboot gesunken. Rund 390 Menschen fanden damals den Tod. Und bei der katholischen Laienbewegung Sant'Egidio beschlossen sie, dass sich etwas ändern muss. Zusammen mit der Union der evangelischen Kirchen in Italien entschied man, humanitäre Korridore einzurichten. Seit 2016 sind sie Wirklichkeit. Seitdem wurden mehr als 1000 Flüchtlinge sicher nach Italien gebracht, aus dem Libanon, aus Libyen und auch aus Äthiopien. Per Flugzeug, finanziert mit Spendengeldern. Kein einfacher Weg, sagt Daniele Albanese von der Caritas. Wir haben das Verfahren neu ausgedacht. Wir, die Botschaft, die Regierung Äthiopiens. Wir haben ein bürokratisches Verfahren geschaffen, das in Zukunft funktionieren kann. Für die Auswahl führen wir viele Gespräche. Hauptkriterium ist, wie verletzlich die Menschen sind. Zunächst haben wir die ausgewählt, die in Italien medizinische Behandlung brauchen. Menschen mit Kindern, die in Sicherheit gebracht werden müssen. Auch dieses Jahr ist schon die erste Gruppe in Rom gelandet. 30 Syrer, darunter auch 13 Kinder. Manche sagen, die humanitären Korridore, die Sant'Egidio und die evangelischen Kirchen eingerichtet haben, sind nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Zum Beispiel Erasmo Palazzotto, der für die Partei Sinistra Italiana im italienischen Parlament saß. Das ist ein Feigenblatt angesichts dessen, was passiert. Die Vorstellung, dass wir mit einem humanitären Korridor für ein paar hundert Personen unser Gewissen beruhigen, soll nur davon ablenken. Aber gleichzeitig ist das auch interessant, denn es bedeutet, dass es möglich ist, humanitäre Korridore einzurichten, dass man den Menschenhandel stoppen kann, indem man legale Wege sucht. Darum geht es vor allem, zu zeigen, dass es auch anders funktioniert. Ohne die tausenden Toten auf dem Mittelmeer, ohne das große Geschäft der Schleuser, ohne dass Menschen zu Illegalen werden, die eigentlich ein Recht auf Asyl oder auf Schutz hätten. Wer in Lebensgefahr ist, muss sein Leben noch mehr aufs Spiel setzen, indem er illegal in unser Land einreist, anstatt auf legalem Weg. Zum Beispiel, indem man in irgendeine Botschaft der 27 EU-Länder geht und ein humanitäres Visum beantragt. Indem man für 200-300 Euro ein Flugticket kauft, statt den Schleuserbanden 5-6.000 Dollar zu zahlen. Denn so viel kostet die Reise aus der Heimat bis an unsere Küste. Die humanitären Korridore nach Italien funktionieren auch, weil die Regierung in Rom mitspielt. So hat das Außenministerium, nachdem schon 1.000 Flüchtlinge auf diesem Weg gekommen sind, einem weiteren Kontingent von 1.000 zugestimmt. Sie bekommen nach ihrer Ankunft sogenannte humanitäre Visa und können dann einen Asylantrag stellen. Italiens Ministerpräsident Paolo Gentiloni kritisiert, dass Europa bei der Verteilung der Migranten nicht solidarisch ist, aber er ist auch stolz auf den italienischen Alleingang.
In sostanza abbiamo dimostrato che c'è una strada seria.
Wir haben gezeigt, dass es einen ernsthaften Weg gibt, der funktioniert. Nicht um so zu tun, als ob es das Problem nicht gäbe, sondern um es auf humane Weise anzugehen und sicher für unsere Mitbürger. Wir machen da weiter und ich glaube, das verdient allgemeine Unterstützung.
Che meriti un sostegno generale.
50 Jahre Gemeinschaft Sant'Egidio, ihr Kampf für menschenwürdige Fluchtwege ist das letzte Beispiel des Engagements für Arme, das diese Gemeinschaft auszeichnet.
HR Info. Himmel und Erde.
Es ist Karneval. Seit dem vergangenen Donnerstag haben wir die tollen Tage, also die Zeit der Hexen und Teufel und allerlei Masken. Und da ist vieles möglich, was wir uns sonst nicht erlauben. Ein bisschen verkehrte Welt ist deshalb unser Thema an diesem Faschingssonntag. Über die Wurzeln für dieses tolle Treiben hat meine Kollegin Petra Diebold mit dem Brauchtumsforscher Professor Dr. Manfred Becker-Huberti gesprochen. Warum erlauben wir uns, in dieser Zeit die Welt auf den Kopf zu stellen?
Wir wissen, dass der Gedanke der verkehrten Welt aus dem Orient kommt. Er erreicht uns über Rom, ich erinnere an die Saturnalien, und trifft dann auf ein wildes Volk von Germanen, die das in einer anderen Form umsetzen. Sie, so heißt das jedenfalls in den alten Quellen, sie vermummen sich mit Tierfellen, fressen und saufen und benehmen sich völlig daneben. Und das war natürlich etwas, was der Kirche außerordentlich missfiel. Und dann griff sie ordnend ein. Das Christentum hat dann diese Feiern, dieses aus der Ordnung geraten, zu einem Schwellenfest vor der Fastenzeit gemacht. Mhm. Das heißt, unser Wort Fastnacht heißt ja Nacht ist immer der Abend vor einem Ereignis, also der Dienstagabend ist Fastnacht, der Abend vor der Fastenzeit. Und dieser Zeitpunkt war wichtig, weil da musste alles das beseitigt werden, was in der Fastenzeit störte. Das war Fett, Fleisch, Zucker, alles Süße, was da hineingehörte, aber vor allen Dingen auch Alkohol. Und weil man das nicht so einfach wegwerfen konnte, musste man das essen und trinken. Und weil das relativ viel war, geht das am besten, wenn man dabei hüpft und springt und singt und sich Freude und Spaß macht, dann rutscht das alles viel besser weg. Und damit hat man der Kirche einen Gefallen getan und sich selber natürlich auch. Das ist der Anfang von dem, was dann Fastenzeit wurde.
Wirklich, da reichen die Wurzeln wirklich ganz weit zurück. Wir haben es schon gesagt, Herr Beckoberti, die Faschingszeit ist eine verrückte Zeit, die Fastnachtszeit. Ja, da verkleidet man sich, schlüpft in Rollen, die man vielleicht im wahren Leben nie einnehmen möchte. Hierarchien werden auf den Kopf gestellt und es wird sich lustig gemacht darüber. Was steckt denn dahinter?
Das hat sogar einen theologischen Hintergrund. Sie wissen ja, die Theologen können ihre Gedanken von den Dingen nicht lassen. Und dann fangen sie an, da zu fantasieren. Und so entstand die Idee von der Zeit des Fleisches und der Zeit des Geistes. Zeit des Geistes ist natürlich die Fastenzeit, was nicht immer freut, aber dann die Zeit des Fleisches ist das genaue Gegenteil, wo man also alles das tut, was in der Fastenzeit nicht erlaubt ist. Und dazu gehört, dass man in die Rolle der Feinde der Christen schlüpft. Also man spielt auf Zeit etwas, was man auf keinen Fall sein will oder haben möchte. Also man wird Teufel, man wird Hexe, man wird Dämon. Was dann im Laufe der Jahre hinzukommt, ist, dass die weltlichen Machtverhältnisse ebenfalls relativiert werden. Das heißt, es war eine Ausnahmezeit, die Fastenzeit, in der man auch in beschränktem Maße, aber immerhin auch die Obrigkeit kritisieren durfte. Und das war natürlich etwas, was in den Zeiten, die dann politischer wurden, ab dem 17., 18., 19. Jahrhundert eine besondere Rolle spielte und was dann unseren Karneval ausmacht, vor allen Dingen den politischen Karneval, wie er etwa dann in Mainz gefeiert wird.
Fasching, Fasnacht, Karneval ist also wie so eine kleine Auszeit aus dem normalen Leben. Bedeutet das aber unter Umständen auch, dass im Grunde die verkehrte Welt, die man dafür ein paar Tage erlebt, umso mehr die normale Welt stabilisiert und eben die bestehenden Verhältnisse?
Jetzt haben Sie es verraten, was der Sinn der Sache ist. Natürlich ist das Schwellenfest, hat Ventilfunktion. Es soll den Überdruck ablassen. Und wenn ich den Überdruck ablasse, stabilisiere ich die Normalität. Und die Folge ist, nach der Völlerei ist nämlich die Enthaltsamkeit keine Strafe, sondern da wird die Enthaltsamkeit zum Genuss. Und das ist das, was die raffinierte Kirche sich bei diesem Unternehmen gedacht hat.
Manfred Becker-Huberti, Theologe und Brauchtumsforscher, war der Gesprächspartner von Petra Diebold. Experte ist er für kirchliche Feste und Rituale und er hat eine Internetseite, die sehr interessant und sehr umfangreich ist, www.brauchtum.de. Karneval und Fastnacht, die Zeit vor der Fastenzeit, die am Aschermittwoch beginnt, ist eine Zeit, in der das Gewohnte auf den Kopf gestellt werden darf. Kinder lieben das ja über alles, genauso wie sie auch das Verkleiden lieben. Und deshalb lieben sie auch die weltbekannten Symbolfiguren für diese Lust an der verkehrten Welt.
Pippi Langstrumpf macht sich die Welt, wie sie ihr gefällt. Überall, wo die Rotzgöre mit den roten Zöpfen auftaucht, stellt sie die geordnete Kleinstadtwelt gehörig auf den Kopf.
Ein kleines Mädchen mit einem Pferd und einem Affen, sagen Sie?
Ja, und sie wohnt ganz allein in der Villa Kuntup und sowas geht doch wirklich nicht.
Vor allem, wenn dieses Mädchen dann auch stark und verwegen ist wie ein Junge. Pippi Langstrumpf ist bis heute die mit Abstand bekannteste Figur der schwedischen Kinderbuchautorin Astrid Lindgren. Und die umstrittenste. Pippi macht aber auch wirklich alles anders. Statt auf ihrem Pferd zu reiten, trägt sie ihr Pferd lieber. Und sogar schlafen tut sie verkehrt herum, allerdings mit Absicht.
Sag mal, Pippi, warum schläfst du eigentlich mit den Füßen auf dem Kopfkissen?
Das kann ich dir sagen. In Ägypten, da liegen alle Leute mit den Füßen auf dem Kopfkissen und mit dem Kopf am Fußende. Und die schlafen so fest, dass sie morgens mehr als 10 Wecker brauchen, um wach zu werden.
Die Welt, die sich die rebellische Pippi macht, ist zwar verrückt, aber sie ist auch bunt und fantasievoll. Genau wie die magischen Traumwelten des Schriftstellers Michael Ende. In seinen Geschichten rund um Jim Knopf zum Beispiel wirft er alles aus der gewohnten Bahn. Da schwimmen Lokomotiven plötzlich wie Schiffe und in der Wüste lernen Jim und Lukas einen Scheinriesen kennen. Einen Mann, der, wenn er sich entfernt, nicht kleiner, sondern immer größer aussieht. Verkehrte Welt eben.
Das ist schwer zu erklären, weil es so verrückt ist. Und dann kommt alles durcheinander und so kommt es zu den kuriosen Erscheinungen.
In Michael Endes Welt ist einfach nichts, wie es scheint. Der böse Drache wird zum besten Freund und aus dem heimatlosen jungen Jim wird am Ende sowas wie ein König. Das ist die Botschaft der verkehrten Welt in Kinderbüchern. Ob Fantasie oder Wirklichkeit, am Ende kommt es meist genau andersherum, als man denkt.
Kinder lieben es, die Welt auf den Kopf zu stellen. Thorsten Schweinhardt hat uns einige der Protagonisten dieser verkehrten Kinderwelten vorgestellt. Und jetzt wollen wir in unserem kleinen Sonntagsschwerpunkt am Faschingssonntag in HR Info Himmel und Erde von der Psychologin Svenja Lüdke wissen, was an diesem die Welt auf den Kopf stellen, an Pippi Langstrumpf und an der Karnevalszeit mit ihren verkehrten Welten eigentlich so reizvoll ist und was daran für Kinder und Erwachsene psychisch bedeutsam ist und vielleicht sogar gut tut.
Also es ist die natürliche Neugierde der Kinder, die sie dazu veranlasst, einfach mal verrückte Dinge auszuprobieren und auch gern mal in verschiedene Rollen zu schlüpfen, um auch zu sehen, wie ihre Wirkung zum Beispiel in einer neuen Rolle als Held oder als Baumeister oder als Prinzessin auch auf andere ist. Kinder lernen durch dieses Verhalten, was passiert, wenn ich mich auch einfach mal nicht an Regeln halte. Also auch Kinder müssen sich ja an wirklich viele Regeln auch so im Alltag halten, was wir ihnen als Eltern auch so auferlegen. Und dann probieren sie oder haben sie die Möglichkeit, einfach mal etwas auszuprobieren, was man eigentlich nicht tut. Und genau das, was Pippi Langstrumpf so vorlebt. Also wie fühlt es sich denn an, wenn meine Füße jetzt mal auf dem Kopfkissen liegen und nicht mein Kopf? Also dieser Perspektivwechsel ist für die Kinder etwas, was wichtig ist auch für die Entwicklung. Und was eigentlich dahinter steckt, und das ist auch der Grund, warum wir eigentlich bis heute Pippi Langstrumpf so lieben, ist, dass sie es gewagt hat, neue Dinge auszuprobieren. Und diese neuen Dinge auszuprobieren, die erfordern einfach Mut. Und wir lernen dadurch eigentlich, dass ihr Verhalten, ihr Wagen etwas ist, wo sie mutig sein können und müssen und dann eben aber auch für ihr Handeln lernen, Verantwortung zu übernehmen. Und eben mit diesem Feedback zu sehen, was erreiche ich oder was quasi mit diesem Verhalten aus, trägt es wirklich sehr zu der Entwicklung der Kinder auch bei.
Gerade jetzt im Karneval spielen viele Erwachsene ja auch so mit Spaß verkehrte Welt. Ist es denn auch gut für die, mal so über die Stränge zu schlagen?
Ja, natürlich. Es ist so schon der Wunsch, auch wirklich mal gegen die Konvention offiziell verstoßen zu dürfen. Also da ist auch so ein Stück weit das kindliche Ich auch noch so in uns drin. Und häufig ist es tatsächlich so, dass sich Menschen im Alltag nicht trauen, also ihre gewohnten Pfade, die uns ja auch Sicherheit bieten, durchaus mal zu verlassen und diese Wirkung auch einmal zu testen und dann vielleicht zu sehen, also ich habe jetzt doch auch diese mutige Seite in mir und das kommt auch bei anderen ganz gut an und dann trauen wir uns zukünftig vielleicht auch ein wenig mehr.
Ausbrechen aus Routinen, die Welt auf den Kopf stellen, das tut gut. Die Psychologin Svenja Lüdke war das im Gespräch mit Petra Diebold. Ein Stück verkehrte Welt erleben Katholiken in Lanau-Dorla im Lahn-Dill-Kreis. Denn dort gibt es einmal im Monat Wort Gottes feiern, die angeleitet werden von zwei Frauen. Der Hintergrund ist klar, in der katholischen Kirche fehlt es an Priestern, immer weniger junge Männer wollen sich weihen lassen und das stellt die Kirchen vor Probleme, denn die Gläubigen wollen weiterhin ihre Gottesdienste feiern. Deshalb amtieren, wenn der Priester nicht abkömmlich ist, Frauen am Altar. Eine von ihnen, Hedwig Langhans, hat unser Reporter Mike Markloff kennengelernt und sie gefragt, warum machen sie das und wie kommt das an?
Gemeindeleben ist für mich ganz wichtig. Und deswegen möchte ich ja auch, dass unsere Kirchentür offen bleibt. Ich könnte ja jeden vierten Sonntag nach Wetzlar fahren, nach Gießen fahren, irgendeine Kirche aufsuchen, in der die Eucharistie gefeiert wird. Aber ich möchte die Gemeinschaft mit den mir vertrauten Menschen erleben. Ich kenne die Leute, die da in der Kirche sitzen. Ich möchte nachher mit denen vor der Kirchentür das Schwätzchen halten. Ich fühle mich da aufgenommen, geborgen. Ich kann fragen, wie geht es dir? Das ist ein ganz wichtiges Element, finde ich.
Hedwig Kleinhans steht regelmäßig am Altar der katholischen Kirche Mariä Schmerzen in Dorla bei Wetzlar. Dass sie in ihrem früheren Berufsleben Lehrerin war, komme ihr sicherlich dabei zugute, sagt sie, wenn es darum gehe, vor Menschen und zu Gott zu sprechen. Doch der wahre Grund, warum sie alle 4 Wochen ein Wortgottesfest anleite, liege in ihrem Sinn für die Gemeinschaft. Wenn Hedwig Kleinhans die Wortgottesfeiern abhält, ist alles fast so wie sonst auch. Die Versammlung der Gemeinde, das Wort Gottes und die Kommunionsspendung, all das findet statt. Nur der Priester als Stellvertreter Jesu Christi fehlt.
Der wesentliche Teil, die Eucharistiefeier, die Wandlung findet nicht statt. Alle anderen Bestandteile sind da.
Damit Hedwig Kleinhans die Vorgaben der katholischen Kirche erfüllt, hat sie sich offiziell zur Wortgottesleiter Beauftragten schulen lassen. Außerdem gibt es ein Konzept, wie eine Wortgottesfeier auszusehen hat. Mit Lesungen aus dem Evangelium, Liedern, Gebeten und dem Glaubenszeugnis. Doch eines ist anders.
Also ich halte keine Predigt. Es heißt nicht Predigt, wenn wir Laien dort stehen, sondern in der Beauftragung steht, also in der Beauftragung des Bischofs, man soll ein Glaubenszeugnis geben. Also ich darf mir das Recht herausnehmen, ich habe den biblischen Text und ich überlege mir bei der Vorbereitung, was spricht mich hier an oder was stört mich? Und das thematisiere ich und beziehe das in der Regel auf mein Leben.
Und das mit Erfolg. Zu ihren Wortgottesfeiern kommen regelmäßig 20 bis 25 Besucher. Das freut Hedwig Kleinhans, denn so komme ein echtes Wir-Gefühl auf. Aber sie sagt auch,
auch wenn nur 3 in den Bänken sitzen, würde ich gerne und hoffentlich auch begeistert durch den Gottesdienst leiten.
Der Priestermangel in der katholischen Kirche macht es möglich, dass in Dorla Frauen Aufgaben übernehmen, die eigentlich nur Männern vorbehalten sind. Wäre es da nicht mal an der Zeit, Frauen als Priester zuzulassen?
Ja, natürlich. Ich finde, jeder Mensch, der sich dazu berufen fühlt, der sagt, das wäre der Inhalt meines Lebens, den Beruf möchte ich ausüben, sollte das tun dürfen. Ich glaube nicht, dass Jesus selber einen Unterschied gemacht hat. Er hat auch Frauen berufen in seiner Nachfolge, auch ganz früh am Grab, unterm Kreuz, bei allen Begegnungen. Er hätte niemals jemanden ausgegrenzt, sondern das schätzen wir doch an der Lehre, dass er sich gerade den Randgruppen, denen die außen stehen, zuwendet.
Himmel und Erde in HR Info, die Sendung sonntags mit Berichten aus Kirchen und Religionen. Es ging hier gerade um die Frauen am Altar. Das wird sich weiter durchsetzen. Aber noch erscheint es katholisch ein wenig wie verkehrte Welt. Verkehrte Welt, das ist das Stichwort für unseren kleinen Sonntagsschwerpunkt an diesem Faschingssonntag. Und das gilt auch für Thomas Klump. Er ist Theologe aus dem Bistum Mainz und ist immer wieder als Büttenredner unterwegs. Er macht auch Kirchenkabarett und hat da die Figur des heiligen Bimbam erfunden. Birgitta Söhling hat ihn getroffen.
Die Hose hat Hochwasser, das Sakko war in den 80ern modern. Mit dicker Brille und Schiebermütze gibt Thomas Klump in diesem Jahr als Büttenredner den Neurentner, dessen Frau sich gerade in einem neuen Kleid präsentiert.
So ein Dekolleté, ja? Also der Ausschnitt geht ja bis zum Sohnes. Also was soll denn das schon wieder sein? Also im Namen des Vaters und des Sohnes?
In der Fasnacht spart Thomas Klump nicht mit derben Pointen. Der Mutterwitz wurde ihm wohl in die Wiege gelegt. Sketche hat er schon als Kind gespielt, lockert dröge Konferenzen gerne schlagfertig auf.
Ich sage immer, die Konferenz, in der nicht gelacht wurde, die war umsonst.
Pastorale Themen gehören für ihn nicht nur in tiefernste Konferenzen. Deshalb tourt er als Kabarettist mit seinem Programm Der heilige Bimbam durch die Gemeindesäle.
Es gibt durchaus Pfarrer, die fahren demonstrativ weg, wenn ich in der Gemeinde Kabarett mache. Es gibt aber auch Pfarrer, die sitzen in der ersten Reihe und lachen am allerlautesten. Aber eigentlich ist es so die rechte Flanke, die also hinter jedem Witz auch eine Anfeindung an irgendwelchen religiösen Glaubenswahrheiten sieht.
Dabei sind auch dem 62-Jährigen manche Dinge heilig. Die Grenze zur Blasphemie will er nicht überschreiten.
Also das Härteste ist schon, wenn man sagt, die heiligen drei Könige, wenn das Frauen gewesen wären, hätten die sich unterhalten, wenn sie von der Krippe weggehen. Und dann hätte die eine zu der anderen gesagt, sagt mal, ist euch das auch aufgefallen? Der Kleine sieht dem Josef überhaupt nicht ähnlich.
Papst Franziskus bietet dem Kabarett wenig Reibungsfläche, sagt Klump, abgesehen von seiner Begründung, das Diakonat der Frau abzulehnen.
Weil beim letzten Abendmahl keine Frauen dabei waren. Das ist eine klare Argumentation, aber mit der gleichen Argumentation Am Ostermorgen waren nur Frauen am leeren Grab. Jetzt können wir befürchten, dass bei der allgemeinen Auferstehung der Toten die Männer alle liegen bleiben müssen.
Die Büttenreden hat Thomas Klump in den letzten Jahren stark eingeschränkt. Sein Enkel wurde schwer krank geboren. Da war ihm nicht nach Fasnacht zumute. Und doch bleibt Humor für ihn wichtig, als Ausgleich und Ventil.
Wer mit Tod ernstem Fingerzeig nur Missmut sät und Trauer, der ist für Gottes Sauerteig auf dieser Welt zu sauer. Und dass wir nicht zu sauer wären, da möchte ich mit meinem Humor das Leben ein wenig versüßen.
Ein Theologe als Büttenredner, Birgitta Söhling traf Thomas Klump. Das war's hier in HR Info Himmel und Erde mit Klaus Hofmeister. Ich wünsche Ihnen einen schönen Karnevalssonntag. Genießen Sie die verkehrten Welten, die jetzt erlaubt sind, und trauen Sie sich ruhig, die Welt ein wenig auf den Kopf zu stellen. Das lohnt sich und es ist wie bei Shampooflaschen. Auf den Kopf gestellt kommt einfach mehr heraus. In diesem Sinne, alles Gute.